Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die SPD sieht ihren Kanzlerkandidaten Steinbrück zu Beginn des Wahljahres einem Umfragetief ausgesetzt. Dennoch demonstriert die Partei, gut eine Woche vor der Landtagswahl in Niedersachsen, Gelassenheit. Fraktionschef Steinmeier sagte zum Abschluss einer Klausur in Berlin, allerdings müsse die SPD ihre Präsentation nun deutlich verbessern. Steinbrück ist derzeit unter anderem wegen seiner Äußerungen zum Kanzlergehalt in der Kritik.
Stolperstart mit Steinbrück. So hatten sich die SPD-Abgeordneten den Auftakt für das Wahljahr nicht vorgestellt. Offene Kritik am Kandidaten gibt es dennoch nicht. Weder vor den Kameras noch hinter verschlossenen Türen in der Fraktionsklausur.
Das, was jetzt hinter uns liegt, auch was an Berichterstattung hinter uns liegt, das kann man nicht rückblickend korrigieren, sondern die Aufgabe ist jetzt, nach vorne hin die Präsentation der SPD deutlich zu verbessern.
Im ARD-Deutschland-Trend ist Steinbrück regelrecht abgestürzt. Während 65% der befragten Bundesbürger mit der Arbeit der Kanzlerin zufrieden sind, landet der SPD-Kandidat weit hinter etwa Schäuble, Steinmeier, Trittin und Westerwelle und gleichauf mit Seehofer gerade mal noch bei 36% Zustimmung, ein Minus von 12 Prozentpunkten. Steinbrück selbst will die Umfragen nicht kommentieren.
Herr Steinbrück, ganz kurz.
Es gibt keine Interviews, die Fragen sind so naheliegend, ich musste nicht haben.
Doch die SPD steht zu ihrem Kandidaten trotz der schlechten Umfragewerte.
Ja, nach den letzten Wochen ist das ja nicht überraschend. Das ändert an der Ausgangslage für dieses Wahljahr nichts. Die Sache ist offen. Die FDP ist politisch hochgefährdet. Die schwarz-gelbe Koalition ist handwerklich so schlecht, wie sie zu Beginn war.
Gespannt schaut die SPD nun auf den Wahlausgang in Niedersachsen am übernächsten Wochenende. Der gilt auch vielen Sozialdemokraten als Test für die Bundestagswahl.
Ein Hauch von Winter in Weimar am dritten Tag der Grünen-Fraktionsklausur. Es sollte um eigene Inhalte gehen. Steinbrücks Umfrageabsturz wurde zwar intern heftig diskutiert, aber der Ärger über den sozialdemokratischen Spitzenmann kam eher in Zwischentönen zum Ausdruck.
Am Ende braucht man demokratische Mehrheiten und es nützt nichts, auf denjenigen jetzt besinnungslos einzuschlagen, wegen Dummheit, den man sich als politischen Partner eigentlich nur vorstellen kann.
Wir müssen mit diesem Partner jetzt leben und wir hoffen, dass wir gemeinsam viel erreichen.
Man muss wissen zu unterscheiden zwischen dem, was ich ändern kann und was ich nicht ändern kann. Und wir können ja schlecht der SPD Jürgen ausleihen, dass sie einen gescheiten Kanzlerkandidaten kriegen.
Energiewende, gesellschaftliche Modernisierung, soziale Gerechtigkeit. Mit diesen inhaltlichen Schwerpunkten wollen die Grünen gegen die Kanzlerin punkten.
Frau Merkel aber steht gegen einen Mindestlohn, gegen Frauenquoten, gegen die Gleichstellung der Homo-Ehe, gegen eine schnelle Energiewende. Das wollen wir nicht länger dulden.
Dann aber sofort wieder die Frage, ob Rot-Grün mit Peer Steinbrück erreichbar sei. Renate Künast versucht's ironisch.
Mir fällt spontan keiner ein, der mir lieber wäre.
Es sind solche Zwischentöne, in denen deutlich wird, wie sehr die Grünen tatsächlich irritiert und verärgert sind über das, was sich in den Reihen ihres politischen Wunschpartners abspielt.
Vor der Landtagswahl in Niedersachsen positioniert sich auch die Linkspartei. Dabei blieb heute zum Abschluss der Fraktionsklausur in Hannover allerdings offen, wie sich die Linke personell aufstellt. Inhaltlich richtet sich ihr Fokus auf die Themen Rente, Mieten und den Kampf gegen Steuerbetrug.
Löhne und Renten retten, mit diesem Slogan startet die Linkspartei in das Wahljahr 2013. Das beschloss die Bundestagsfraktion auf einer Klausur in Hannover.
Wir stehen für einen wirklichen Wechsel hin zu sozialer Gerechtigkeit, zu einer neuen Solidarität.
Dieses Ziel wird ergänzt durch einen ganzen Katalog von Forderungen. So soll ein freiwilliger Austritt aus der Riester-Rente möglich sein. Die eingezahlten Beiträge und Zinsen sollen Versicherte auf das Konto bei der Rentenversicherung überweisen können, um eine höhere Sozialrente zu erhalten. Selbstständige sollen Sozialbeiträge zahlen, entsprechend der Höhe ihres Einkommens, und die Mieten nur noch um die Inflationsrate steigen. Außerdem will die Linke den sozialen Wohnungsbau ankurbeln.
Wenn Investoren oder Investoren Fördermittel erhalten und Wohnungen bauen, müssen sie verpflichtet werden, ein Drittel Sozialwohnungen zu bauen.
Von diesen Forderungen versprechen sich die linken Wahlkämpfer in Niedersachsen auch Rückenwind. Laut Umfragen droht der Partei dort ein Scheitern an der 5%-Hürde. Deshalb wird auch die stellvertretende Parteivorsitzende Sarah Wagenknecht zur Unterstützung entsandt.
Unser Ziel ist jetzt, dass wir wirklich in Niedersachsen eine neue Politik erreichen, durchsetzen können. Das ist natürlich auch etwas, was bundespolitisch sehr wichtig ist.
Gelingt es Wagenknecht, dass die Partei den Wiedereinzug in den Niedersächsischen Landtag schafft, könnte das ihre Position im Kampf um eine Spitzenkandidatur bei den Bundestagswahlen stärken. Noch soll sich Fraktionschef Gysi gegen eine Doppelspitze mit der Parteilinken Wagenknecht wehren. Endgültig wird darüber der Parteivorstand am 21. Januar entscheiden.
Die angeschlagene HSH Nordbank erhält einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Der frühere Hamburger Wirtschaftssenator Thomas Miro soll zum März die Nachfolge von Hilmar Kopper antreten. Das haben die Haupteigentümer der Bank, die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein, vorgeschlagen. Die HSH, die nach viel Spekulationen in der Bankenkrise mit Milliardenhilfen gerettet worden war, steht als führender Schiffsfinanzierer derzeit vor neuen Problemen. Angesichts der schwierigen Finanzlage Zyperns hat Bundeskanzlerin Merkel Reformen in dem Euro-Krisenland angemahnt. Bei einem Treffen der Europäischen Volkspartei in Limassol betonte sie zugleich, dass die EU Solidarität zeigen müsse. Zypern hatte im vergangenen Jahr Hilfen aus dem Euro-Rettungsschirm beantragt, über die noch beraten wird. Gestern Abend setzte die Ratingagentur Moody's die Kreditwürdigkeit des Landes um 3 Stufen herab.
Vertrauensbildende Gesten für ein fallendes Land. Zyperns Oppositionschef scheint noch nicht so recht an eine Wende zu glauben. Kanzlerin Merkel aber will den konservativen Wahlkämpfer unterstützen, wenn er sein Land nach einem möglichen Wahlsieg auf Reformkurs trimmt. Was wir von diesem Dialog mitnehmen, ist, dass wir auch die volle Unterstützung Deutschlands haben. Zypern wirbt für sich als Steuerparadies. Dabei bat es 2012 um Hilfe bei EU und Internationalem Währungsfonds. Seine Banken sind im Zuge der Griechenland-Krise ins Trudeln geraten. Sie stehen im Verdacht, Geldwäsche zu begünstigen und russischen Oligarchen Tür und Tor zu öffnen. Daher gab es bisher noch keine Hilfszusagen der EU.
It is essential that
Gut ist aber, dass Zypern in den vergangenen Monaten Gesetze gegen Geldwäsche verabschiedet hat. Wichtig ist jetzt, dass es sie auch anwendet. Zypern ist ein kleines Land. Die Wirtschaftsleistung ist geringer als die von Bremen. Symbolisch aber ist es groß. Bankenvertreter rechnen daher nicht damit, dass es die Eurozone verlassen muss.
Ich gehe davon aus, dass Zypern sich da anpassen wird. Ich sehe deshalb die Gefahr, dass dieses zu einem Ausschluss Zyperns aus der Eurozone führen könnte, nicht.
Die Ratingagentur Moody's hat mit ihrer heutigen Abwertung Zyperns das Verschuldungskarussell weiter beschleunigt. Damit könnte die Rettung des Kleinstaates für den europäischen Steuerzahler weit teurer werden als die bis jetzt berechneten 17,5 Milliarden Euro.
In Tschechien haben heute 2-tägige Präsidentenwahlen begonnen. Erstmals können die Bürger des Landes ihr Staatsoberhaupt direkt bestimmen. Um die Nachfolge von Amtsinhaber Klaus bewerben sich 9 Kandidaten. Die Entscheidung dürfte vermutlich erst in einer Stichwahl fallen. Stimmberechtigt sind rund 8,4 Millionen Bürger.
Der Alte wählt einen Neuen. Und diese Wahl dürfte Václav Klaus so ziemlich schwer fallen. Denn alle Kandidaten wollen es ganz anders machen als er. Das freut die Tschechen, denn Václav Klaus ist im Land so unbeliebt wie nie zuvor. Der Burgherr hat eine Amnestie verkündet. Jeder 4. Gefangene kam in Tschechien in den letzten Tagen aus dem Gefängnis. Der Neue sollte so einiges verändern, hoffen die Tschechen. Er soll der Regierung auf die Finger sehen, das ist doch sein Recht. Aber auch wissen, was die Bevölkerung denkt. Nicht so abgehoben sein wie der jetzige. Einen klaren Favoriten gibt es unter der sichtlich bunten Kandidatenschar nicht. In Umfragen ganz knapp vorn liegt Miloš Zeman, der volksnahe Ex-Premier, der in Deutschland in die Schlagzeilen kam, als er die Sudetendeutschen als 5. Kolonne Hitlers bezeichnete. Von allen führenden Kandidaten gibt es aber, anders als vom scheidenden Präsidenten Klaus, nur europafreundliche Töne. Ich bin dafür, sagt der aussichtsreichste Kandidat Miloš Zeman, dass es in der EU endlich eine gemeinsame Außenpolitik gibt, eine gemeinsame Verteidigungspolitik und auch die Energiefragen lassen sich nur gemeinsam lösen. Gute Chancen haben aber auch Ex-Premier Jan Fischer und der Fürst, wie Außenminister Karel Schwarzenberg hier genannt wird. Und dann gibt es noch ihn, der vielleicht die größte Überraschung sein könnte. Der Avatar, wie die Tschechen den am ganzen Körper tätowierten Wladimir Franz nennen. In Umfragen, die nur unter Jugendlichen geführt wurden, hat der Kunstprofessor zumindest gewonnen.
Die US-Truppen in Afghanistan sollen vom Frühjahr an nur noch eine unterstützende Rolle spielen. Wie soeben gemeldet wird, kündigte Präsident Obama nach einem Treffen mit Präsident Karzai in Washington an, die Soldaten würden sich dann auf Ausbildung und Hilfe für die einheimischen Kräfte konzentrieren. Mit der Entscheidung komme er dem Wunsch von Karzai nach einer schnelleren Übergabe der Sicherheitsverantwortung nach, sagte Obama. Frankreich hat sich heute militärisch in den Konflikt im westafrikanischen Mali eingeschaltet. Französische Soldaten kämpfen seit dem Nachmittag an der Seite der Regierungstruppen gegen islamistische Rebellen. Die Rebellen rücken aus dem von ihnen kontrollierten Norden immer weiter Richtung Süden vor. Die Staatsführung in Bamako hat am Abend den Notstand ausgerufen. Frankreichs Präsident Hollande sagte in Paris, es gehe um die Existenz des befreundeten Landes und um die Sicherheit seiner Bevölkerung. Die malische Führung hatte Frankreich um Hilfe gebeten.
Nach schweren Bombenanschlägen in Pakistan sind die ersten Opfer beigesetzt worden. Mindestens 82 Menschen waren gestern in der Provinzhauptstadt Quetta im Nordwesten des Landes ums Leben gekommen. Eine sunnitische Extremistengruppe bekannte sich zu den gezielten Anschlägen gegen die schiitische Minderheit. Die Schiiten fordern jetzt mehr Schutz für ihre Glaubensgemeinschaft. Insgesamt wurden bei Anschlägen in Pakistan gestern mindestens 114 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt.
Über den neuen Rundfunkbetrag ist eine Diskussion entbrannt. Vor allem größere Firmen sehen sich finanziell benachteiligt und prüfen rechtliche Schritte. Bei den Unternehmen richtet sich der Beitrag unter anderem nach der Zahl der Filialen. Private Haushalte müssen statt bislang für einzelne Geräte seit Januar einen Pauschalbeitrag zahlen.
Einfach soll es sein für Betriebe und Privathaushalte. Statt wie bisher unterschiedliche Gebühren für Radio, Fernsehen, Smartphone oder Laptop, nun ein geräteunabhängiger Beitrag von 17,98 Euro pro Wohnung. Geräteunabhängig zahlen auch die Unternehmen. Bei ihnen hängt der Beitrag allerdings von der Zahl der Fahrzeuge, der Betriebsstätten und der Beschäftigten ab. Die Drogeriekette Rossmann hat Klage eingereicht. Das Unternehmen mit vielen Filialen fürchtet, deutlich mehr zahlen zu müssen. Auch bei anderen Filialketten rumort es, wie bei DM. Es werde nun dreimal teurer.
Das empfinden wir schon als unangemessen, auch als Benachteiligung struktureller Art. Es gibt andere Unternehmen in vergleichbarer Größenordnung, die mit weniger Betriebsstätten, aber gleich viel Umsatz oder gleich viel Mitarbeitern erheblich weniger bezahlen müssen.
Für 80-90% der Unternehmen werde es allerdings eher günstiger, sagt die Rundfunkkommission der Länder. Gerade Handwerker und Kleinbetriebe würden sparen, aber...
Die großen Unternehmen werden natürlich einen Beitrag zu leisten haben, aber dort, wo es außergewöhnlich werden sollte, ich kann es nicht erkennen, aber wenn so wäre, dann haben wir eine Überprüfung eingebaut, eine sogenannte Evaluierung, und dann würde das auch korrigiert.
Unmut über die neue Rundfunkgebühr titelt die Süddeutsche Zeitung heute, und eine Wutwelle sieht die Bild. Die Reaktion des ARD-Vorsitzenden?
Ich halte es für ziemlich normal, dass es bei einer Umstellung Diskussionen gibt und dass das, was kritisch ist, eher berichtet wird als das, was positiv ist. Ich kann nur sagen, dass das neue System einfacher ist, dass es gerechter ist.
Die Öffentlich-Rechtlichen erwarten durch die Umstellung kein größeres Budget. Die Einnahmen für Sendungen von Tagesschau bis Tatort sollen lediglich stabil bleiben.
Die Biathletin Miriam Gössner hat ihr drittes Weltcuprennen gewonnen. Sie siegte beim Sprint in Ruhpolding souverän vor der Konkurrenz.
Miriam Gössner hat in Ruhpolding den Biathlon-Sprint gewonnen. Die Garmischerin feiert damit bereits den dritten Saisonsieg. Beim Liegenschießen zeigt Gössner eine fehlerfreie Leistung. Die Strafrunde im Stehendanschlag kann sie durch die schnellste Laufzeit kompensieren. Die Weltelite beißt sich an der Bestzeit von Gössner die Zähne aus. Daja Domracheva aus Weißrussland wird Zweite, die Finnin Kaisa Mäkäräinen Dritte. Andrea Henkel kommt ohne Fehler durch und wird starke Vierte. Aber die neue Königin von Ruhpolding heißt erstmal Miriam Gössner.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 12. Januar.
Ein Tief über dem östlichen Mitteleuropa lenkt kalte und relativ trockene Luft aus Skandinavien in weite Teile Deutschlands und sorgt für überwiegend ruhiges Winterwetter. Das zur Biskaya ziehende Tief macht sich im Südwesten und Süden bemerkbar. Hier fällt heute Nacht mitunter Schnee, am Oberrhein Regen. Auch sonst halten sich viele Wolken, nur zum Teil klart es auf. Vor allem am Erzgebirge und in Ostseenähe gibt es einzelne Schneeschauer. Auch am Tag bleibt es im Süden und Südwesten bei dichten Wolken, gelegentlich schneit oder regnet es etwas. Im Nordosten gibt es Schneeschauer. Recht freundlich ist es von den westlichen Landesteilen bis nach Franken. Der Wind weht meist nur schwach, im Osten auch mal mäßig, an der Ostsee frisch. Heute Nacht verbreitet Frost mit den tiefsten Werten bei längerem Aufklaren in Franken, nur am Oberrhein 1 Grad plus. Dort morgen bis zu 4, in Oberfranken minus 4 Grad. Am Sonntag ist es teils aufgelockert, teils stark bewölkt. Örtlich fällt etwas Schnee. Montag und Dienstag ändert sich wenig, es wird allerdings noch etwas kälter.
Um 21.45 Uhr melden wir uns wieder mit Ingo Zamperoni. Seine Tagesthemen: Pokern um Truppenabzug, Afghanistans Präsident Karzai bei Obama und Klangkünstler, Kraftwerk macht Musik im Museum. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.